Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
Regierungschef vakant. So nüchtern steht es derzeit im Wikipedia-Eintrag zu Myanmar. Der Grund für die Leerstelle ist der Militärputsch vom 1. Februar. Die Folge? Tausende Menschen sind verhaftet, Hunderte getötet, immer mehr auf der Flucht. Inakzeptabel nennt der deutsche Außenminister Heiko Maas die Gewaltexzesse. Die EU reagiert mit Sanktionen. Was uns Myanmar angeht, darum wird es auch gehen in diesem Dossier Politik, durch das sie Ingo Lierheimer führt. Zunächst aber wollen wir das südostasiatische Land ein wenig besser verstehen, das seit seiner Unabhängigkeit vor über 70 Jahren meist vom Militär beherrscht wurde. Julio Segador.
Schon der Name macht deutlich, dieses Land ist kompliziert.
Ein Land? Drei Namen.
Birma, Burma oder doch Myanmar. Das südostasiatische Land hat unterschiedliche Namen. In Deutschland war früher die Bezeichnung Birma üblich. Im Englischen heißt das Land Burma. 1989 beschloss die Militärjunta eine Änderung des Namens. Er sollte, gaben die Militärs vor, auch den zahlreichen ethnischen Minderheiten Rechnung tragen. Seither lautet der offizielle Name Myanmar. Im Oktober 2010 wurde der Name noch ein weiteres Mal geändert. Offiziell heißt das Land nun Republik der Union von Myanmar.
Die abhängige Vergangenheit.
Zwischen 1885 und 1948 war das damalige Burma Teil des britischen Kolonialreiches von British India. Die Briten hatten die davor von wechselnden Königsdynastien beherrschte Region in mehreren Kriegen unter ihre Kontrolle gebracht. Als Burma 1948 in die Unabhängigkeit entlassen wurde, setzte sich das Land aus unterschiedlichen Regionen zusammen. Die Interessen der einzelnen Volksgruppen waren dabei so unterschiedlich, dass das Land immer wieder zu zerfallen drohte.
Die wahren Herrscher.
1962 putschte das Militär und General Ne Win beendete die kurze, aber sehr turbulente demokratische Phase in Burma. Seither verhinderten die Militärs immer wieder die Demokratisierung des Landes. Demokratiebewegungen wurden blutig niedergeschlagen, Wahlen nicht anerkannt. Bis heute dulden die Militärs keine Konkurrenz. Ihre Macht haben sie sogar verfassungsrechtlich zementiert. Bei Wahlen steht der Junta ein Viertel der Sitze im Parlament zu.
Das politische Gesicht des Landes
ist Aung San Suu Kyi. Seit 1988 ist der Widerstand gegen die Militärjunta untrennbar mit ihrem Namen verbunden. Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, setzte sich dafür ein, die politischen Ziele gewaltfrei und mit zivilem Ungehorsam zu erreichen. 1990 gewann die NLD die Parlamentswahl. Allerdings erkannten die Militärs die Ergebnisse nicht an. Wegen angeblicher Gefährdung der staatlichen Sicherheit wurde Aung San Suu Kyi 1989 unter Hausarrest gestellt, der Jahre dauern sollte. 1991 wurde der charismatischen Politikerin für ihren gewaltlosen Kampf für Demokratie und Menschenrechte der Friedensnobelpreis zuerkannt.
Schwierige Demokratisierung.
Nach der jahrzehntelangen bleiernen Militärdiktatur setzte ab 2007 eine Phase der Öffnung, ab 2011 sogar eine Art Demokratisierung ein. 2015 fanden nach 60 Jahren erstmals wieder freie Wahlen in Myanmar statt, die Aung San Suu Kyi mit ihrer Partei NLD gewinnen konnte. Aung San Suu Kyi regierte Myanmar fortan als faktische Regierungschefin, konnte aber ihr Versprechen, die politischen Verhältnisse grundlegend zu reformieren, nicht einhalten. Dazu kam massive Kritik wegen des staatlichen Vorgehens gegen die Rohingya. Bei der Parlamentswahl im November 2020 erreichte Aungs Partei NLD offiziellen Angaben zufolge die absolute Mehrheit, was die Militärs aber nicht anerkannten. Am 1. Februar dieses Jahres setzte sich die Junta durch einen Putsch erneut an die Macht.
Julio Segador mit einem kurzen Porträt Myanmars. Ein Land, mit dem sich meine beiden Gäste heute im Dossier Politik beruflich permanent beschäftigen. Marco Bünte als Professor für Politik und Gesellschaft Asiens an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo, Herr Bünte.
Ja, schönen guten Abend.
Und Holger Senzel als für Myanmar zuständiger ARD-Korrespondent mit Sitz in Singapur. Hallo, Herr Senzel.
Ja, hallo aus Singapur.
Herr Senzel, bald sind es 2 Monate, dass die Proteste gegen den Militärputsch anhalten, die Gewalt nimmt zu. Wie ist die Situation im Land? Wie stellt sich für die Menschen auch der Alltag dar?
Also es ist bitter zu sehen, wie dieses zarte Pflänzchen Demokratie, von dem Julio Segador auch gerade sprach, gerade unter Soldatenstiefeln zertreten wird. Der Alltag ist schwierig. Die Leute hungern, sie haben nicht genug zu essen und es ist schwierig auch überhaupt an Geld zu kommen. Die Banken sind zum Teil geschlossen. Aber man hilft sich gegenseitig. Allerdings merken wir, und wir bekommen unsere Informationen ja momentan über Stringer, über Deutsche, über Einheimische auch, weil wir nicht reisen können aufgrund der Pandemiesituation, dass die Menschen, die anfangs mit sehr viel Hoffnung demonstriert haben, mit sehr viel Fantasie, mit sehr viel Engagement, die gehen immer noch auf die Straße, aber sie sind resignierter geworden, weil sie eben sehen, sie haben wenig Chancen gegen diese Armee. Was wir da erleben, ist eine, ich sag mal einfach, aufgepeitschte, verrohte Soldateska, die durch die Städte zieht, die mit scharfer Munition nicht nur auf Demonstranten schießt, sondern auch abends willkürlich in Wohnungen schießt. Es ist gerade ein 7-jähriges Mädchen erschossen worden von Soldaten. Die haben auf den Vater geschossen, haben das Mädchen getroffen. Es sind eine Menge Kinder umgekommen. Wir sprechen jetzt von über 200 Toten. Es kommen auf der anderen Seite Leute im Polizeigewahrsam um. Also da werden dann wirklich grausam gefolterte Leichen den Angehörigen zurückgegeben. Es ist wirklich bitter und das, was man eigentlich dort als Perspektive sieht, das ist eher, muss man leider so sagen, noch mehr Blut, noch mehr Gewalt und noch mehr Tote.
Es ist bitter für ein Land, das sowieso leidgeplagt ist. Herr Professor Bünte, Sie beschäftigen sich seit 2 Jahrzehnten mit Myanmar, haben das Land von Malaysia aus, wo Sie 7 Jahre bis 2019 gelebt haben, auch regelmäßig besucht. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat diese Auseinandersetzung?
Das ist natürlich eine ganz grundlegende Auseinandersetzung hier zwischen auf der einen Seite Militärherrschaft und auf der anderen Seite Öffnung und Demokratie, die ja von den Protestierenden eingefordert wird. Und das Land, das wurde ja vorher berichtet, war ja 7 Jahrzehnte unter Militärherrschaft. Und die Menschen wollen hier jetzt einfach nicht zurück in diese alte Zeit. Und wir sehen jetzt hier sehr viel von dem, was die neue Militärjunta an neuen Gesetzen erlässt. Wieder eine Rückkehr. Medien werden verboten. Alte Gesetze werden angewendet. Repressionen wieder eingeführt und so weiter. Und die jungen Menschen, die auf der Straße sind, wollen nicht zurück, weil eben sich in den letzten 10 Jahren, wo es diese Öffnung gab, auch sehr viel Wandel gegeben hat. Und diesen Wandel, der auch mit der, ich sag mal, Internationalisierung Myanmars, mit der Öffnung Myanmars einherging, der soll eben nicht mehr zurückgedreht werden. Und insofern stehen hier tatsächlich 2 Gegensätze, die auf dem Spiel stehen oder vor allen Dingen für die jungen Leute, die auf der Straße sind, ne?
Also das heißt, es ist schon ein Unterschied zu früheren Auseinandersetzungen. Herr Senzel, Sie wollten gerade ergänzen?
Ja, es ist ein großer Unterschied, weil es eben auch die sozialen Medien gibt, über die diese Protestbewegung des zivilen Ungehorsams sich vernetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, das General Min Aung Hlaing, der neue starke Mann in Myanmar, Oberbefehlshaber der Armee, was das Militär unterschätzt hat, dass diese Menschen, und es ist wirklich die große Mehrheit des Volkes, unter gar keinen Umständen zurück will in diese finsteren Zeiten der Diktatur, die sie lange genug erlebt haben, unter der sie gelitten haben. Und dass sie wirklich auch bereit sind zu sterben und ihr Leben zu geben, um auf jeden Fall für die Demokratie, die Rückkehr zur Demokratie zu kämpfen.
Lassen Sie uns vielleicht gerade einen Schritt zurückgehen. Die Proteste gehen ja auf den Militärputsch zurück vom 1. Februar, der wiederum eine Reaktion auf die Wahlen im November war. Und das müssen wir vielleicht nochmal festhalten, denn da gewann die Demokratische Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die absolute Mehrheit der Stimmen. Das Militär sprach von Wahlbetrug, hat den Notstand ausgerufen und die Kontrolle für ein Jahr angekündigt. Die absolute Mehrheit für die Demokratische Partei ist deswegen auch erstaunlich oder bemerkenswert, da die Verfassung ja ein Viertel der Sitze im Parlament für Militärangehörige reserviert. Herr Senzel, wie ist dieses Statement zu werten, dass trotzdem die Demokratische Partei eine absolute Mehrheit bekommen hat?
Also bei den Wahlen hat Aung San Suu Kyi eine absolute Mehrheit bekommen. Das Militär spricht von Wahlbetrug. Man muss sicherlich sagen, das Wahlsystem in Myanmar hat Schwächen. Es gibt allerdings keinerlei Beweise für massiven Wahlbetrug. Diese 25% hat sich das Militär in die Verfassung reinschreiben lassen als Bedingung zur Zustimmung für die Demokratisierung. Nur glaube ich, dass das Militär damit gerechnet hat, dass sie einen größeren Erfolg mit ihrer militärnahen Partei erreichen würden. Also dieser Vorwurf Wahlbetrug, wir retten die Verfassung, ist sicherlich ein Vorwand des Militärs, Und auch dieses Versprechen des Militärs zu sagen, wir kehren zurück zur Demokratie innerhalb eines Jahres. Ja, ich weiß es nicht. Wenn das Wort eine Brücke wäre, ich würde da nicht drüber gehen.
Ist also mit größter Vorsicht zu genießen. Wenn wir an Myanmar denken, dann spielen dort auch immer auch die religiösen Stätten eine große Rolle. Es sind überwiegend Buddhisten im Land in Myanmar. Herr Professor Bünte, welche Rolle spielen die Religionen in dem Land?
Die Religion spielt eine sehr große Rolle. Man spricht vom Buddhismus als der Seele Myanmars, weil eben die Mehrheit der Bevölkerung buddhistisch ist und eben dieser Religion angehört. Wir haben auch zwar zahlreiche ethnische Gruppen, das klang in Ihrem Bericht vorhin ja an, die auch nicht buddhistisch sind. Unter anderem ja auch die Rohingya, die muslimisch sind. Aber der Buddhismus ist von sehr großer Bedeutung. Jeder Mann muss ja auch einmal in seinem Leben ins Kloster beispielsweise. Und weil Myanmar auch so lange abgeschottet war, gibt es auch da gar keine Veränderung. Das heißt, die buddhistischen Werte haben eigentlich eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung.
Sie haben die Rohingya angesprochen, die muslimische Minderheit im Land. Sie gilt als die meistverfolgte der Welt. 1 Million Rohingya haben Myanmar verlassen, vertrieben vom selben Militär, das jetzt um die Macht kämpft. Wie es den Rohingya geht, die in Myanmar geblieben sind, schildert uns Lena Bodewein.
Erschöpfte Frauen und Männer mit Kindern auf dem Arm schleppen sich durch das Wasser an den Strand. Nach monatelanger Irrfahrt erreichen muslimische Rohingya die Gestade von Malaysia, Thailand oder Indonesien.
Wir waren am Anfang 500 Menschen auf diesem Schiff,
erzählt dieser junge Mann.
20 bis 50 starben. Ich habe die Totengebete gesprochen.
Szenen, die die BBC oder Al Jazeera im vergangenen Jahr aufgenommen haben und wie sie wieder und wieder zu erleben sind. Denn immer mehr Rohingya vertrauen sich Schleppern an, zahlen $3,500 pro Person, ein Vermögen, um Myanmar per Boot zu verlassen. Die Menschen sind auf der Suche nach einer lebenswerten Zukunft.
Im Rakhine-Staat haben sie uns abgeschlachtet. Wir mussten um unser Leben betteln, um das rettende Ufer eines anderen Landes zu erreichen,
erzählt dieser Geflüchtete. Der Rakhine-Staat liegt direkt neben Bangladesch im Westen Myanmars. Hier leben die Rohingya des Landes vornehmlich. Der Rakhine-Staat ist auch ohne seine weiteren Probleme einer der ärmsten Staaten Myanmars. Die Gesamtsituation ist extrem herausfordernd, erzählt Laura Marshall vom norwegischen Flüchtlingsrat Myanmar. Als muslimische Minderheit in einem mehrheitlich buddhistischen Staat hatten die Rohingya es nie leicht. Dazu kommt, dass Myanmar sie nicht als Bürger akzeptiert. Sie sind quasi rechtlos.
Sie leben in sehr armen Verhältnissen. Jeden Tag ist ihre Sicherheit bedroht und ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt,
erzählt Chaw Sun, der ein Hilfsprojekt im Rakhine-Staat betreut. Im August 2017 hatte die Armee des Landes in einer Vergeltungsaktion für Anschläge von Rohingya-Extremisten die Muslime aus ihren Dörfern vertrieben, gemordet, verbrannt, vergewaltigt. Fast 800.000 Menschen flohen seitdem. Nur etwa 500.000 Rohingya ist noch in Myanmar geblieben.
Manche von ihnen leben in der Stadt in einem Ghetto. Viele leben in Internierungslagern. Andere wiederum ganz isoliert in Dörfern weit weg von der Stadt. Es ist Rassentrennung im Rakhine-Staat.
In den Internierungslagern für Binnenvertriebene leben 130.000 Rohingya. Zu ihrer eigenen Sicherheit, heißt es von Behördenseite. Um Auseinandersetzungen mit Buddhisten oder anderen ethnischen und religiösen Gruppierungen vorzubeugen. Davon gibt es im Vielvölkerstaat Myanmar reichlich. 135 Ethnien sind offiziell anerkannt, doch die Rohingya sind keine davon. Im Rakhine-Staat gibt es eine lange Geschichte des ethnischen Konflikts, oft zwischen der Bevölkerungsgruppe der Rakhine und den Rohingya. Durch den Putsch wird sich an der Lage der Rohingya nichts zum Positiven ändern. Das Militär unter Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing war es schließlich, das Hunderttausende von ihnen in die Flucht getrieben hat. Laura Marshall sieht die Verzweiflung unter den Bewohnern der Lager. Sie wollen alle in ihre Heimat zurück und ihr Leben fortsetzen, das sie in Zentralrakhine oder im Norden des Staates hatten. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass diese Heimatorte nicht mehr da sind. Andere Menschen haben sie sich angeeignet. Nach der Vertreibung wurden die Dörfer geplündert, verbrannt, an andere Ethnien übergeben. Darum ist es für die meisten Menschen in den Lagern unmöglich, in ihre Heimat zurückzukehren.
Lena Bodewein über die verheerende Lage der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar. Holger Senzel, wir haben gehört, dass auch Rohingya, die nach Bangladesch geflohen sind, jetzt großes Leid erfahren durch einen Brand in einem Flüchtlingslager. Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, es sind 1 Million geflüchtet aus Myanmar nach Bangladesch. Dort gab es einen Großbrand. Es sind, soweit ich das weiß, noch über 400 Geflüchtete dort vermisst. Es ist natürlich auch eine Menge dort abgebrannt an Unterkünften. Also die Lage ist katastrophal. Man muss auch sagen, wo wir gerade über die Rohingya sprachen und über die Vertreibung durch die Armee, Aung San Suu Kyi hat auch sich nicht für diese Leute eingesetzt. Also sie hat geschwiegen zu den Verbrechen an den Rohingya. Sie hat ja auch lange Zeit zusammengearbeitet, sehr eng zusammengearbeitet mit der Armee. Sie hatte keine Chance. Und diese Leute sind bei der buddhistischen Mehrheit durchaus verhasst. Also ich habe mit einigen Mönchen gesprochen und Äbten, die durchaus an der Spitze dieser Pogrome standen und Jagd auf Rohingya gemacht haben. Da gerät so dieses westliche Vorurteil vom friedfertigen, toleranten Buddhismus. Da bekommt man schon Zweifel dran, wenn man dort den Hass erlebt der buddhistischen Mehrheit gegenüber der islamischen Minderheit.
Dass Sie das gerade ansprechen, Lena Bodewein hat es ja auch berichtet, die systematischen Vertreibungen der Rohingya haben zu einer Zeit stattgefunden, da Aung San Suu Kyi an der Regierung war. Herr Professor Bünte, was ist Ihre Erklärung, warum sie das nicht verhindert hat? Holger Senzel hat ja gerade auch die Animositäten der Religionen, wenn man das als Animositäten lapidar bezeichnen kann, erwähnt. Was ist Ihre Erklärung?
Also ich würde hier erstmal unterscheiden. Auf der einen Seite müssen wir eben sehen, dass sich nach der Öffnung eine ultranationalistische buddhistische Gruppierung gebildet hat, die sehr stark gegen die Muslime propagiert hat und die sehr stark Politik gemacht hat gegen die Rohingya und sehr große Ängste geschürt hat vor einem Einmarsch der Muslime aus dem Norden, vor einer globalen muslimischen Weltverschwörung. Das war so ein bisschen der soziokulturelle Nährboden in Myanmar. Und es wurde ja berichtet, dass im Lande es eigentlich keinen Widerspruch gegeben hat von Seiten der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung. Hier sind natürlich auch wieder soziale Medien zu nennen. Das heißt, hier wurde einfach sehr viel Fake News verbreitet und die Rohingya werden hier ja auch als Flüchtlinge aus Bangladesch gesehen. Die gehören nicht zu uns. Das ist so die traditionelle Lesart seit dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1982. Das sind keine Staatsbürger Myanmars. Und mit dem Aufkommen dieser ultranationalistischen Strömung, und wir haben ja gesagt, dass der Buddhismus eine sehr große Rolle spielt, blieb Aung San Suu Kyi auch sehr wenig Spielraum. Wenn wir jetzt die Vertreibung, die ethnischen Säuberungen 2017 anschauen, dann müssen wir auch sehen, dass das Militär ja 4 Ministerien für sich beansprucht, die es ganz autonom verwaltet. Da hat Aung San Suu Kyi gar keinen Zugriff zu. Das heißt, Min Aung Hlaing, der Militärchef, kann einfach seine Militärs dorthin schicken und befehligen, was dort passiert. Und es sind die gleichen Soldaten im Einsatz, die auch jetzt im Einsatz sind und die für diese ethnischen Säuberungen zuständig sind. Und insofern muss man sich fragen, wie viel Spielraum hatte sie denn eigentlich in dieser Regierung? Natürlich hätte sie gegen das Militär sprechen können, aber sie hatte insgesamt sehr, sehr wenig Spielraum. Das möchte ich nur noch mal anmerken, weil insgesamt hier im Westen immer so das Bild herrscht, ja, Aung San Suu Kyi, die Menschenrechtslerin, die hätte doch dagegen was sagen können. Mit der ganzen Bevölkerung, die eigentlich dahinter stand, wäre das ein sehr großes politisches Wagnis gewesen. Und das hat sie deshalb nicht gemacht. Dann war sie ja mit dem Militär in einer Regierung. Das heißt, das Militär hat sie ständig beobachtet und ständig musste sie ja auch den Putsch, der ja nun erfolgt ist, fürchten. Die Verfassung sieht vor, dass das Militär bei einem Ausnahmezustand wieder eingreifen kann, was es jetzt gemacht hat. Das Militär sagt jetzt, es hat nur nach Verfassung gehandelt. Und insofern ist der Spielraum, den sie hatte, sehr, sehr klein. Hinzu kommt natürlich aber auch, dass wir uns im Westen hier natürlich auch über Aung San Suu Kyi vielleicht ein falsches Bild hatten und wir sie als Demokratin gesehen haben.
Andere Vorstellungen aber haben auch deswegen, weil sie den Friedensnobelpreis 1991 bekommen hat und im Nachgang dann zu den Vertreibungen auch manche Preise wieder aberkannt bekommen hat. Aber Holger Senzel, das führt mich eigentlich zu der Frage, die Sie schon mal kurz angerissen haben, nämlich, dass die demokratische Pflanze in Myanmar sehr zart ist. Wir erleben jetzt und reden darüber, dass Menschenrechte massiv verletzt werden, Minderheiten verfolgt werden. Kann man da überhaupt noch von einer zarten demokratischen Pflanze sprechen?
Also im Moment nicht. Das, was wir aus Myanmar berichtet bekommen, das, was wir erleben, das, was wir selbst berichten, das ist eine knallharte Diktatur, in der jede Nacht das Militär und die Polizei ausrücken und die Führer dieses zivilen Ungehorsams aus ihren Wohnungen zerren, verhaften, zum Teil foltern. Es werden willkürlich Menschen erschossen, erstaunlich viele dort mit Kopfschüssen übrigens auch. Journalisten werden verfolgt, 5 Lizenzen für Medien sind entzogen worden, die dürfen also nicht mehr erscheinen. Journalisten sind in den Untergrund gegangen. Also alles, was eine Demokratie ausmacht, Freiheit, Ausdruck der Meinung, Pressefreiheit, das gibt es momentan nicht in Myanmar. Und das Militär scheint unter allen Umständen entschlossen zu sein, diese Proteste zu beenden, mit allen Mitteln. Und das ist das, was ich befürchte, dass auch diese Proteste, die mit so viel Engagement, mit so viel Elan, auch mit unglaublich viel Fantasie begonnen haben, also zum Beispiel, wenn man sieht, da haben die Demonstranten Bilder des Militärbefehlshabers Min Aung Hlaing auf die Straße gelegt und die Soldaten haben sich tatsächlich nicht getraut, da drauf zu treten. Und wie das jetzt alles wirklich unter den Gewehrkugeln zunichte gemacht wird, das ist wirklich traurig, ja.
Darf ich hier vielleicht nochmal einhaken, wo das um das Wort Demokratie geht? Die Demokratie oder Demokratisierung Myanmars, so wie wir sie uns vorstellen, war aber nicht so im Sinne der Militärs. Das ist eigentlich mehr oder weniger, richtig, hat sich immer mehr so entwickelt, weil das Militär sich ja eine eigene Partei gegeben hat, die es dann auch in freien Wahlen 2010 halt an die Macht gebracht hat und unter einer militärgeführten Regierung. Aung San Suu Kyi sollte niemals regieren. Und deshalb ja, ist der Plan des Militärs, also eigentlich eine vom Militär geführte, gewählte Regierung zu haben, schiefgegangen. Und Aung San Suu Kyi hat sie mehr oder weniger dann ausgespielt, dadurch, dass sie sich zur Staatschefin machte. Und deshalb, Demokratie war nie gewollt. Ne?
Da gebe ich Ihnen recht, der hat ist etwas angestoßen worden und hat sich verselbstständigt. Also ich glaube, dass gerade diese Jungen, die junge Generation, die auch vernetzt ist, die weiß, wie Demokratie funktioniert, die haben gekostet, ich sage jetzt mal das ein bisschen platt, vom Geschmack der Freiheit. Und die wollen dahin nicht zurück. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die das Militär massiv unterschätzt hat. Die haben nicht damit gerechnet, dass der Widerstand so enorm wird jetzt.
Wie gut organisiert ist denn die Opposition? Wir hören immer nur von der demokratischen Partei um Aung San Suu Kyi. Wie steht es um andere oppositionelle demokratische Bewegungen, Herr Senzel?
Also es gibt ja diese Untergrundregierung, einige Politiker der Regierungspartei, die Aufrufe starten hin und wieder und zum Widerstand auffordern. Der Widerstand geht im Moment aber auch, glaube ich, gar nicht so sehr von politischen Parteien aus, sondern mehr eben von diesem Bewegung des zivilen Ungehorsams. Und das sind junge Leute, die herausragend vernetzt sind. Also das Militär schaltet beispielsweise das Internet immer wieder ab, weil die sich organisieren über soziale Netzwerke. Aber mittlerweile haben sehr viele von denen beispielsweise SIM-Karten aus dem Nachbarland Thailand und kommunizieren dann so. Diese Kommunikation funktioniert. Das sehen Sie auch wieder daran, wenn zum Beispiel zum Generalstreik aufgerufen wird und dann von einem auf den anderen Tag das Land dann auch wirklich lahmgelegt wird. Banken geschlossen haben, Fabriken nicht mehr arbeiten, Werften dicht machen, Geschäfte geschlossen haben. Wir haben ja jetzt auch diesen Tag des stillen Protestes gerade, wo das Ziel ist, wir gehen nicht auf die Straße, sondern wir legen das Land lahm. Und das ist etwas, was natürlich Myanmar auch wirtschaftlich mittlerweile sehr drastisch spürt, die Folgen. Also dieses ohnehin durch die Pandemie sehr, sehr angeschlagene Land, die Wirtschaft ist lahmgelegt und ich glaube, auch das wird ein Problem sein für das Militär auch natürlich. Wie kommen Sie an neues Geld?
Hunderte Tote, Tausende Inhaftierte, Abertausende auf der Flucht. Die Lage in Myanmar spitzt sich seit Wochen immer mehr zu. Das Militär klammert sich mit allen Mitteln an die Macht. Große Teile der Bevölkerung protestieren und kämpfen um ihre Freiheit. Holger Senzel ist unser Korrespondent für Myanmar, beobachtet die Ereignisse aus dem ARD-Studio in Singapur. Er ist zu Gast im Dossier Politik, genauso wie Marco Bünte, Politikwissenschaftler. Er hat eine Professur für Politik und Gesellschaft Asiens an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Senzel, was die Mittel und Waffen betrifft, ist es ja erst einmal ein ungleicher Kampf. Ist er aussichtslos für die Demonstranten?
Ich fürchte ja. Also ich war vor 2-3 Wochen noch optimistischer, weil ich gesehen habe, mit welcher Begeisterung, mit welchem Elan, mit welcher Energie, mit welchem unglaublichen Willen da ein ganzes Volk Widerstand geleistet hat. Und weil ich gedacht habe, eine Armee kann nicht gegen ein ganzes Volk anregieren und ankämpfen. Aber jetzt seit dem 1. Februar, fast 2 Monaten, sieht das schon inzwischen anders aus. Also es sind über 2000 Menschen verhaftet worden, vermutlich 250 in etwa erschossen worden. Die Armee geht immer brutaler vor. Die Demonstranten, diese Bewegung des zivilen Ungehorsams, hat sich immer noch verpflichtet zum friedlichen Protest. Es gibt aber auch da innerhalb der Protestbewegung Stimmen, die sagen, wir müssen uns bewaffnen. Sie sehen allein diese Konfrontationen. Da versuchen Menschen, sich mit Blechschilden, die sie selbst gebastelt haben, zu schützen gegen Soldaten, die mit Sturmgewehren aufmarschieren. Und sie sehen dann blutverschmierte Leichen auf der Straße liegen und diese von Geschossen durchlöcherten Schilde, mit denen die Demonstranten sich schützen wollten, die liegen daneben. Es ist ein großes Ungleichgewicht. Und diese Hoffnung, die viele hatten, dass sie sagen, naja, wer weiß, wie einig das Militär ist. Also womöglich gibt es Widerstand unter den Offizieren in der Armee, die sagen, wir schießen nicht mehr auf unser Volk, so wie es das bei der Polizei teilweise gab. Also das sehe ich mittlerweile auch nicht mehr. Es ist sogar die Rede davon, dass die Amphetamine bekommen. Auf jeden Fall, das, was sie dort erleben, ist wirklich eine sehr, sehr verrohte und sehr, sehr aufgeputschte Soldateska, die auch mit Schimpfworten rufen, durch die Straße zieht, die Demonstranten beschimpft, sie mit dem Tode bedroht. Das ist sehr beängstigend.
Es klingt auch schon fast nach Verzweiflung. Und vielleicht lassen Sie uns an dieser Stelle ganz kurz mal über das Militär auch sprechen, das so eine große Rolle spielt in Myanmar in den letzten Jahrzehnten. Herr Professor Bünte, was hat das Militär für eine Rolle in der Gesellschaft? Ist es ein Staat im Staate oder einfach nur der dominierende Faktor in Myanmar?
Das Militär ist schon ein Staat im Staate. Es ist auch der Vater des Landes. Es sieht sich letztlich immer in der Selbstwahrnehmung als Kraft, die die Unabhängigkeit gebracht hat und die in der Geschichte immer wieder die Unabhängigkeit auch verteidigt hat. Das heißt, kurz nach der Unabhängigkeit von Großbritannien gab es eine Reihe von sezessionistischen Bewegungen von ethnischen Gruppen, die wurden niedergeschlagen. Und später dann gab es ebenfalls eine ganze Reihe von sezessionistischen Gruppen an der Grenze zu China, siedelnden ethnischen Gruppen. Das ist auch immer noch ein Krieg, der immer noch stattfindet. Das heißt, es findet weiterhin Kampfhandlungen statt mit zahlreichen ethnischen Gruppen. Und dieser Kampf gibt dem Militär immer wieder auch die Legitimation, nur wir können es, nur wir können das Land einen und nur wir können das Land zusammenhalten. Das ist jetzt natürlich auch nach 7 Jahren Militärherrschaft sehr leicht zu sagen. In diesen 7 Jahrzehnten hat das Militär eine sehr starke Position in der Wirtschaft aufgebaut. Es hat eigene Hospitäler, eigene Schulen, das heißt eine ganze Infrastruktur, die es unterhält. Und es ist eigentlich nie ein Politiker gewesen. Das heißt, es hat nie Verhandlungen mit Oppositionellen geführt. Es hat immer von oben herab bestimmt. Und deshalb bin ich, ähnlich wie Herr Senzel auch, sehr, sehr pessimistisch, was den Ausgang dieser Proteste angeht.
Das heißt, das Militär hat letztlich auch alles zu verlieren. Herr Senzel, gibt es denn auch einen Teil in der Bevölkerung, der auf Seiten des Militärs steht? Wenn man diese Geschichte anschaut über 7 Jahrzehnte, dann wäre das ja gar nicht so abwegig.
Gibt es sicherlich, aber es ist ein sehr, sehr kleiner Teil. Und es ist ein Teil, der in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung tritt. Wir erleben ja hier Myanmar jede Nacht, dass die Menschen dort mit Topfdeckeln und Pfannen klappern, so als Zeichen des Protestes, auch als Warnung. Sie kommen, wenn die Polizei also wieder durch die Stadtviertel zieht, um Leute festzunehmen. Und auf der anderen Seite, es ist den Militärs nicht egal, wie sie, ich sag mal, salopp rüberkommen und wie ihr Ruf ist. Also es gibt gerade eben diese Meldung, die Militärjunta hat überraschend 600 Leute freigelassen und inszeniert das dann auch in den Staatsmedien, 600 Verhaftete, sehr, sehr groß, um zu zeigen, sie legen schon Wert darauf, auf ihren Ruf. Sie versuchen es. Sie haben ja auch Pressesprecher engagiert und versuchen, sich entsprechend zu verkaufen. Aber letztendlich, ja, wird es wohl auf noch mehr Gewalt hinauslaufen.
Was geschieht denn mit den Inhaftierten? Sie haben jetzt gerade von Freigelassenen gesprochen, aber es sind ja Tausende inhaftiert worden. Was geschieht mit ihnen? Wie wird das Militär auch mit Aung San Suu Kyi umgehen, die ja auch in Haft ist?
Also ich denke, bei Aung San Suu Kyi geht es auch darum, sie politisch kaltzustellen. Die Vorwürfe, deretwegen sie angeklagt worden ist, das war zunächst Verstoß gegen das Fernmeldegesetz. Da muss der Junta auch klar geworden sein, wie lächerlich das ist. Das ist jetzt Aufliegelung, das ist dann Korruption. Ihr drohen mehrere Jahre Haft. Aber der Punkt ist, als Vorbestrafte ist sie politisch erledigt. Und die Liga für Demokratie, also ihre Partei, die hat im Prinzip kein anderes Programm als Aung San Suu Kyi. Und das ist so, ich vermute, dass es so die Vorstellung des Militärs ist oder die Inszenierung von Demokratie, auf die es hinausläuft. Quasi die Liga für Demokratie politisch kaltzustellen, zu marginalisieren, um dann die Chancen zu erhöhen, dass Oberbefehlshaber Ming Aung Hlaing, der ja auch Ambitionen darauf hat, Staatspräsident wird.
Mit ersten Sanktionen hat jetzt auch die EU auf den Putsch in Myanmar reagiert. Andere waren schneller, wie zum Beispiel die USA, die gleich im Februar die Geldreserven Myanmars in den Vereinigten Staaten gesperrt haben. Das Geld könnte ein wichtiger Faktor in der Auseinandersetzung werden. Und da ist es besonders auffällig, dass ein deutsches Traditionsunternehmen mit Sitz in München die burmesische Zentralbank weiter unterstützt. Ein Beispiel dafür, dass deutsche Unternehmen weiter Geschäfte mit Myanmar und dem dortigen Militärregime machen. Miriam Garufu berichtet.
Die Bundesregierung darf die Militärjunta in keinster Weise anerkennen. Und den Worten des Außenministers Maas müssen also wirklich zielgerichtete Taten folgen. Dies wäre zum Beispiel die Ausweisung des Militärattachés in Berlin. Und endlich konkrete, gezielte Sanktionen gegen militärnahe Unternehmen auf europäischer Ebene,
sagt Nien Chan May aus Myanmar. Sie hat die Initiative German Solidarity for Myanmar Democracy mitbegründet und findet, die EU sollte nicht nur Sanktionen gegen hochrangige Militärs verhängen, sondern auch gegen Unternehmen, die dem Militär Geld und damit auch Macht verleihen. Tatsächlich ist die EU nach China und Thailand der wichtigste Handelspartner für Myanmar. Allein seit 2017 hat das Land die Importe aus der EU verdoppelt. Trotzdem muss genau hingeschaut werden, welche Unternehmen dem Militär Geld bringen, sagt Benedikt Mette-Starke, Myanmar-Experte von der Uni Konstanz.
Hier geht es darum, genau drauf zu schauen, ob man damit nicht den Arbeiterinnen und Arbeitern die Lebensgrundlage und das Einkommen dadurch entziehen würde. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die mit Staatsinstitutionen direkt zusammenarbeiten, die sich anders positionieren könnten.
Zum Beispiel hält das Militär den Öl- und Gasmarkt fest in seinen Händen, wie die Vereinten Nationen schon 2019 in einem Bericht festgestellt haben. Trotzdem machen europäische Energiekonzerne wie Total aus Frankreich dort Geschäfte. Aber auch bestimmte Häfen unterstehen der Kontrolle des Militärs und dort laufen nach wie vor deutsche Reedereien ein, heißt es von der Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisation Burma Campaign UK. Die Demonstranten in Myanmar können all das nicht verstehen, berichtet ein politischer Aktivist, der aus Angst vor dem Regime lieber nicht erkannt werden möchte.
Wir stoppen inländische und ausländische Investitionen. Wir bauen Druck auf, damit Ölkonzerne wie Total, PTTEP, Petronas und POSCO DU keine Steuergelder an das Militär bezahlen.
Die Aktivisten versuchen also, die Militärregierung finanziell in die Knie zu zwingen und berufen sich dabei auf den Finanzsprecher des Komitees der gewählten Abgeordneten in Myanmar.
Wir schätzen, dass ungefähr eine Summe von 20.000 Milliarden Myanmar Kyat, also ca. 12 Milliarden Euro, benötigt wird, um das ganze Regierungssystem am Laufen halten zu können. Wir bemühen uns mit aller Kraft darum zu erreichen, dass die Putschisten dieses Budget nicht bekommen können.
Deshalb hatten die Protestler auch zum Streik in den Banken aufgerufen. Zwar folgen dem nicht mehr alle Bankangestellte, da auch die Bevölkerung dringend auf Bargeld angewiesen ist und weil sie um Leib und Leben fürchten, aber offenbar ist das Bankensystem trotzdem weitgehend lahmgelegt. Und die Aktivisten scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben. Das Militär hat vor ein paar Tagen mit Strafzahlungen für private Bankbetreiber gedroht und gewarnt, man werde Konten auf die staatliche Zentralbank umbuchen, sollten diese nicht bald öffnen. Besonders delikat ist dabei die Zusammenarbeit der Zentralbank in Myanmar mit der Münchner Firma Giesecke & Devrient, einer der größten Gelddrucker der Welt. Sie ist seit den 1970er Jahren in Myanmar tätig und ist dort ein wichtiger Zulieferer für den Notendruck der Landeswährung Kyat. Die Aktivisten in Myanmar fürchten nun, dass sich die Militärregierung trotz Lähmung des Bankensektors einfach frisches Geld druckt. Und das eben auch mit Hilfe der deutschen Notendruckzulieferer.
Aber eine gute Überlebenschance für das Militär ist es, neue Geldscheine zu drucken. Meiner Meinung nach ist das die Unterstützung für das Militär, damit es weitere Verbrechen und Morde begehen kann, wenn G&D nötige Technologie und Rohstoffe für das Drucken der Geldscheine weiter exportiert. Deswegen möchte ich G&D eindringlich darum bitten, auf der Seite der Bevölkerung zu stehen. Meiner Meinung nach können neu gedruckte Geldscheine nur hilfreich für die Militärdiktatur sein.
Giesecke & Devrient teilt dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage zwar mit, dass man, Zitat, mit tiefer Sorge die Ereignisse in Myanmar verfolge und man gerade evaluieren würde, wie man am besten den Menschen dort helfen könnte, aber die langjährige Geschäftsbeziehung bestehe derzeit trotzdem weiter. Man liefere, so in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens, ausschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Komponenten für die Herstellung der lokalen Banknoten. Aktuell würden nur noch wenige Einzelabrufe durchgeführt werden, heißt es in dem Schreiben. Und man halte sich dabei an geltende internationale und deutsche rechtliche Regularien. Heißt aber auch, aktuell werden also Lieferungen durchgeführt, wenn auch nach eigenen Aussagen wenige. Die Aktivisten in Myanmar fordern daher eine sofortige Beendigung der Geschäftsbeziehungen. Myanmar-Experte Mette Starke findet, in Fällen wie bei Giesecke & Devrient sollte die deutsche Politik deutlicher Stellung beziehen.
Was beispielsweise die Geldpolitik und die Zusammenarbeit hier betrifft, sehe ich hier auch klar, dass ein breiter Teil der Bevölkerung die Proteste unterstützt. Und deswegen halte ich diesen schmalen Grat in diesem Zusammenhang für möglich zu gehen und zu sagen, keine weiteren Lieferungen an die Zentralbank, solange die Zentralbank in der Hand des Militärs ist.
Die EU hat die Entscheidung darüber, ob sie auch Sanktionen verhängt gegen Unternehmen und staatliche Institutionen, die dem Militär unterstehen, auf April vertagt.
Miriam Garufo über die Firma Giesecke & Devrient, die weiter mit dem Regime in Myanmar Geschäfte macht, als würde es sich um Frankreich oder Spanien handeln. Marco Bünte hat eine Professur für Politik und Gesellschaft Asiens an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Bünte, ist die Annahme berechtigt, dass das Geld unter Umständen beim Militär landen könnte?
Ja, natürlich ist das berechtigt, weil wenn das Militär kein Geld mehr hat, dann druckt es sich frisches neu. Das hat es in der Vergangenheit immer gemacht, hat zu sehr großer Inflation geführt. Und insofern ist der Gedanke selber schon sehr nachvollziehbar.
Holger Senzel, ARD-Korrespondent für Myanmar. Wir haben gerade in dem Beitrag gehört, dass auch aus Myanmar viele Stimmen gibt, die Sanktionen von anderen Ländern fordern. Wie sehen Sie das? Was würde das bringen?
Ich glaube nicht, dass es viel bringt. Ich glaube auch nicht, dass das Militär, das hier runter, sich davon beeindrucken lassen wird. Also Min Aung Hlaing, der Oberbefehlshaber, hat bereits verkünden lassen, wir sind es gewohnt, mit sehr wenigen Freunden zu marschieren. Und in der Tat, wenn man sich mal die Jahrzehnte der Militärdiktatur anschaut, dann ist das Militär, die Armeeführung, es wirklich gewohnt, mit Verachtung und Isolation durch die Welt zu leben. Sie werden sich nicht davon beeindrucken lassen, im Gegenteil. Die Frage ist, was China macht. China hat wahrscheinlich ein gewichtigeres Wort, dort zu reden, aber ich sage deshalb nicht, man soll darauf verzichten, auf die Sanktionen. Es ist ja auch ein Zeichen, es ist ja auch ein Exempel, dass man dort zeigt, nein, wir sind nicht einverstanden. Aber dass es etwas bewegen kann, das glaube ich kaum.
Also das Militär ist ja auch sehr stark wirtschaftlich aktiv, wir haben es gehört, und hat mit seinen rund 200 Firmen, ist es in allen Sektoren tätig. Und wenn man jetzt bestimmte Militärfirmen sanktioniert, könnte das den Generälen schon sehr, sehr wehtun. Und was könnte man davon erhoffen? Damit könnte man erhoffen, dass sich das Militär gegen seine eigenen Leute richtet. Das heißt, dass es eventuell irgendwie einen Militärputsch gibt, dass es verschiedene Reihen innerhalb des Militärs gibt, die dann wiederum auch zu Gesprächen bereit sind. Momentan haben wir diese Militärführung, die eisern an ihren Plänen festhält und das Land wieder in die Isolation zurückführen wird und Repressionen wieder an die Tagesordnung kommt. Das heißt, damit könnte man eventuell so etwas bewerkstelligen. Da bin ich sicher.
Also das heißt, gezielte Sanktionen gegen Militärangehörige, so wie es zum Beispiel auch der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Myanmar fordert, die würden Sie durchaus als sinnvoll erachten und sagen, das könnte einen Effekt haben.
Es geht nicht nur um einzelne Generäle, also Personen, sondern ganz gezielt die Militärfirmen rauszusuchen. Das heißt, beispielsweise gibt es eine japanische Brauerei, die hat mit dem Militärkonglomerat zusammengearbeitet. Die hat mittlerweile ihre Zusammenarbeit eingestellt. Das ist natürlich ärgerlich fürs Militär. Und dann sich konkret die Sektoren rauszuschauen, in denen das Militär wirklich aktiv ist und welche Firmen das sind. Und dann diese Firmen mit Sanktionen zu belegen. Es gibt vor allen Dingen zwei große Konglomerate, die in der Wirtschaft tätig sind und die das Militär versorgen. Und die muss man natürlich mit Sanktionen belegen. Natürlich darf es nicht die allgemeine Bevölkerung treffen. Das klang in dem Bericht ja auch an. Also beispielsweise in den Textilsektor, den darf man auf keinen Fall mit Sanktionen belegen beispielsweise, weil da eben ganz viele Arbeiter in Lohn und Brot stehen. Und das würde dann ja die allgemeine Bevölkerung treffen. Und das darf ja auf keinen Fall passieren.
Wie geht es der allgemeinen Bevölkerung, Holger Senzel? Myanmar war 2019 mit einem Bruttoinlandsproduktwachstum von knapp 7% eine der dynamischsten Volkswirtschaften in Südostasien. Das ist aber zunächst erstmal eine Zahl. Wie erleben die Menschen die wirtschaftliche Situation?
Also es war dynamisch, aber es hat natürlich auf niedrigem Niveau gestartet. Und das, was passiert ist in den Jahrzehnten der Militärdiktatur, ist, dass die Armee aus der einzigen Kornkammer Südostasiens das Armenhaus der Region gemacht hat. Und die Situation jetzt ist natürlich katastrophal. Es ist schwierig, an Geld zu kommen, weil die Leute arbeiten ja auch nicht mehr. Sie demonstrieren zum großen Teil. Sie bekommen keine Gehälter mehr. Es ist schwierig, Lebensmittel zu bekommen. Aber auch da zeigt sich jetzt so dieser gegenseitige Solidarisierungseffekt, der ganz stark durch den Buddhismus verwurzelt ist. Also die Leute helfen sich und die Leute sind entschlossen. Aber ich weiß es nicht, wie lange die das durchhalten. Also so wie ich alle Vorhersagen und Prognosen und Spekulationen, wie das weitergeht, was passieren wird, ich finde das sehr schwierig im Moment.
Sie haben den großen Nachbar China angesprochen im Nordosten. Professor Bünte, wie steht es um die Bedeutung Chinas für Myanmar? Wie eng ist das Verhältnis dieser beiden Länder?
Ja, das ist natürlich ein Rieseneinfluss, den China hier hat als Nachbarstaat. Aber auch der wirtschaftliche Einfluss und auch die militärische Zusammenarbeit ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr, sehr groß. Wir haben es ja gehört, ist der erste größte Handelspartner. Und beispielsweise wird eine Pipeline vom Indischen Ozean ganz durch Myanmar bis nach Kunming, nach China gelegt. Und China hat hier vor allen Dingen sehr viel in Rohstoffe und in Infrastruktur investiert und hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Und es will natürlich vor allen Dingen die Stabilität in dem Nachbarland. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, dass es nicht will, dass hier keine Demokratie einzieht, sondern es will vor allen Dingen seine Investitionen gesichert sehen.
Jetzt hat das Land, das haben Sie gerade schon gesagt, Myanmar hat viele Rohstoffe, Öl, Gas, Edelsteine, Holz, seltene Erden. Die Menschen sprechen als Arbeitssprache zumindest Englisch und das Land liegt zwischen den zwei großen wirtschaftlichen Zentren China und Indien. Eigentlich ja ausgezeichnete wirtschaftliche Grundbedingungen. Warum kann Myanmar nicht mehr daraus machen?
Naja, es liegt zum Teil auch daran, wie Professor Bünte schon sagte, dass eine Menge Unternehmen den hohen Offizieren gehören, zum Beispiel den Jadehandel. Myanmar ist einer der größten Produzenten von Jade. Ich glaube, 31 Milliarden Dollar im Jahr ist das Volumen. Und das ist vor allem in der Hand der Generäle und der hohen Offiziere. Also ob das nun Min Aung Hlaing ist oder andere aus dem Offizierskorps, das sind alles Millionäre und schwerreiche Menschen, während der Großteil des Volkes hungert oder in den Fabriken, die für H&M nähen, für 51 Dollar im Monat arbeiten.
Gleichzeitig finden sich diese Rohstoffe auch noch in den Gebieten der ethnischen Minderheiten. Und viele der ethnischen Minderheiten befinden sich ja noch in einem Krieg gegen die Zentralregierung. Das heißt, mit zahlreichen Armeen der ethnischen Minderheiten gibt es hier noch weiterhin Krieg. Und die Frage ist natürlich hier auch, will das Militär hier überhaupt Frieden? Oder will es einfach nur die Rohstoffe abschöpfen, um sich zu bereichern? Hier wurde der Jadehandel genannt beispielsweise, auch andere Edelsteine sind hier zu nennen, wo das Militär kräftig mitverdient, auch an diesem Kriegszustand, der herrscht. Ne?
Sagt Professor Bünte in unserem Dossier Politik über Myanmar. Und in vielen Rankings steht das Land im weltweiten Vergleich weit hinten, was den Demokratiefortschritt betrifft, genauso wie auf dem Korruptionsindex und bei der Pressefreiheit. Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen. Diese Haltung haben in Myanmar viele Protestierende, aber auch viele Journalisten, die nicht nur unter Einschränkungen und Kontrolle leiden, sondern oft sogar um ihr Leben fürchten müssen, wie Lena Bodewein schildert.
Nur Schemen sind auf dem nächtlichen Video zu sehen. Eine ängstliche Stimme zu hören.
Keine Gewalt. Ich sagte doch, dass ich komme.
Ruft der Reporter des Senders DVB, als Polizisten die Haustür einschlagen. Glas splittert, Schüsse fallen.
Nicht schießen.
Ruft der Journalist und wieder kracht es.
Ich bin getroffen.
Schreit der junge Mann.
Hilfe, ich bin getroffen.
Wieder Schüsse. Hilfe, schreit er wieder.
Schlag die Töpfe, schlag die Töpfe.
Und dann beginnen sie überall in der Nachbarschaft mit Topfdeckeln zu klappern, als Zeichen des Protestes und als Warnsignal. Achtung, sie kommen.
Seitdem haben wir jeden Kontakt zu unserem Kollegen verloren,
sagt sein Chef U Thanwin Thut.
Auch seine Familie weiß nichts über seinen Verbleib und sein Anwalt bekommt keine Informationen.
U Thanwin Thut ist Nachrichtendirektor von DVB. Die Lizenz hat das Militär dem Sender entzogen. Auch andere Medien dürfen nicht mehr senden oder drucken. Es gibt jetzt nur noch das staatliche Fernsehen MRTV und den Sender der Armee. Umso wichtiger seien die sozialen Medien für die Verbreitung von Informationen, sagt U Thanwin Thut.
Natürlich ist es gefährlich. Trotzdem lassen die meisten Journalisten sich nicht einschüchtern. Wir machen weiter als Untergrundjournalisten. Und die meisten von uns sind wirklich fest entschlossen, diesen Kampf für die Meinungsfreiheit und die Demokratie fortzusetzen.
Ein anderes Video in den sozialen Medien zeigt eine Frau, die verzweifelt gegen die verschlossene Tür eines Gerichtssaales hämmert. Öffnen Sie für die Anwältin, ruft die Verteidigerin eines Journalisten. Wieso darf die Anwältin nicht zu ihrem Mandanten? Viele Journalisten werden derzeit angeklagt wegen Aufwiegelung nach einem Gesetz, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt.
Do continue our work. Running the risk of not just being jailed.
Also ist die Frage, machen wir weiter und riskieren dafür nicht nur im Gefängnis zu landen, sondern wir riskieren Folter, uns droht der Tod.
We are risking death.
So berichtete es Sui Win, Herausgeber des Nachrichtenportals Myanmar Now beim Club der Auslandskorrespondenten in Thailand.
Ich habe gerade einen Bericht veröffentlicht über einige Menschen, die bei den nächtlichen Razzien festgenommen wurden. Und am nächsten Morgen riefen die Polizei oder die Soldaten die Familien an und sagten, okay, ihr könnt jetzt die Leichen eurer Liebsten abholen kommen.
Niemand kann mehr schlafen, erzählen Menschen in Myanmar, die anonym bleiben möchten. Die Angst ist zu groß, dass nachts Soldaten in die eigene Wohnung eindringen, in die der Nachbarn, der Freunde, und die Menschen einfach mitnehmen. Oder sie schießen einfach in die Wohnungen hinein, durch die Fenster, töten dabei schlafende Kinder und Mütter.
Dieser Grad von Grausamkeiten ist noch nie da gewesen. Und wir wissen nicht einmal, wie diese militärischen Anführer denken.
So Sui Win. Vorzugsweise nachts zerren die Sicherheitskräfte auch Berichterstatter aus ihren Wohnungen, prügeln auf sie ein bei Demonstrationen, durchsuchen Redaktionen, beschlagnahmen Computer. Die Zentrale des Senders DVB sei kürzlich von Soldaten verwüstet worden, sagt deren Nachrichtenchef U Thanwin Thut.
Viele unserer lokalen Korrespondenten verstecken sich. Sie bleiben auch nie lange an einem Ort, sondern sind ständig woanders. Aber sie machen natürlich weiter mit ihrer Arbeit, meistens mit ihren Smartphones. Denn jeder hier verlässt sich auf die Nachrichten und die Videos, die wir auf Facebook posten. Oder wir teilen auf Telegram Informationen über die Bewegungen von Polizei und Militär auf den Straßen.
Düstere Nachrichten und schreckliche Bilder aus einer Diktatur. Von prügelnden Soldaten, Schüssen in den Rücken, von Kopfschüssen, von Blut, Gewalt und Unterdrückung.
Trotzdem,
erklärt der Journalist Utan Huintut,
werden sie uns nicht zum Schweigen bringen,
sagt dieser Journalist in Myanmar im Beitrag von Lena Bodewein. Holger Senzel, wir haben gehört, dass die Kolleginnen um ihr Leben fürchten müssen. Das ist nicht erst jetzt so, seit dem Militärputsch. Dafür gab es auch schon in der Vergangenheit immer wieder traurige Beispiele. Wie arbeiten Journalisten in Myanmar? Wie können sie überhaupt arbeiten?
Ganz, ganz schwierig. Wir haben beispielsweise in Myanmar eine Stringerin, das ist eine freie Journalistin, mit der wir seit Jahrzehnten auch unsere Vorgänger schon zusammengearbeitet haben. Die macht dort Termine, die übersetzt und die berichtet für uns derzeit über Telegram und über das Internet und wir merken zunehmend, dass diese Frau wirklich Angst hat und wir auch aufpassen müssen, wenn wir Informationen von ihr verwenden, Töne beispielsweise, Interviews, dass wir keinen Namen nennen, dass wir sie nicht gefährden. Sie erzählt, dass willkürlich Handys kontrolliert werden von Militär, von Passanten auf der Straße, dann werden dann die Kontakte herausgesucht. Also auch für Journalisten ist es schwierig, mit Leuten zu sprechen, weil die immer, immer gefährdet sind und sie hat jetzt Yangon verlassen, sie schläft jeden Tag woanders, weil sie wirklich Angst hat. Und so geht es eigentlich den meisten Journalisten. Was Pressefreiheit angeht, Sie haben es gerade erwähnt, das war vorher auch kein ideales Land. Es sind beispielsweise Journalisten verurteilt worden, die sind sogar ins Gefängnis gekommen. Die haben über Grausamkeiten an den Rohingya berichtet, Einheimische. Also das war nie einfach für Journalisten, auch nicht während dieser, ja, ich sag mal, zarten Demokratie, aber im Moment ist es eine Katastrophe. Es gibt keine freie Berichterstattung. Die einzige Möglichkeit, die Journalisten haben, und die ist ganz wichtig, das sind die sozialen Medien. Also all diese schrecklichen Bilder, die wir sehen, die Informationen, die erreichen die Menschen, die Welt über die sozialen Medien.
Kein ideales Land, was die Pressefreiheit anbetrifft, seit Jahrzehnten, sagt Holger Senzel. Professor Marco Bünte, die Bilanz Myanmars als Staat hört sich aber insgesamt nicht gut an, wenn wir da einen Strich drunter ziehen, denn seit gut 70 Jahren ist das Land unabhängig. Seitdem gibt es in vielen Regionen Bürgerkrieg, 6 Jahrzehnte Militärherrschaft, Misswirtschaft. Gibt es irgendetwas, das Ihnen als politischer Beobachter, als Politikwissenschaftler Hoffnung macht, dass sich das ändern könnte?
Wir sind jetzt an einem Scheidepunkt angelangt und die letzten 10 Jahre waren sehr, sehr schwer, aber gleichzeitig auch sehr viel Hoffnung bringend, weil Korruption teilweise bekämpft wurde, weil die Pressefreiheit sich so Nischen herausgebildet haben für die Pressefreiheit, so dass man so langsam auf dem richtigen Weg war. Ich befürchte leider, dass diese Erfolge durch den Einsatz des Militär jetzt wieder zunichte gemacht werden. Das heißt, ich sehe jetzt momentan eigentlich gar nicht optimistisch in die Zukunft und bin da sehr besorgt.
Sagt Marco Bünte, er hat eine Professur für Politik und Gesellschaft Asiens an der Universität Erlangen-Nürnberg und war einer unserer beiden Gäste im Dossier Politik. Mit ihm in der Sendung war Holger Senzel, ARD-Korrespondent für Singapur. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Dossier Politik genommen haben. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen.
Ja, ich danke auch aus Singapur.
Wenn Sie keine Sendung mehr verpassen wollen, Sie können uns abonnieren im BR Podcast Center oder in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Podcast-Zeit wünscht Ingo Dierheimer.